HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, wenn man in Cuxhaven aufwächst und dann im ägyptischen Fernsehen ein Superstar wird, da muss man uns das erklären. Guten Morgen, Konstantin Schreiber.
Guten Morgen, hallo.
Das passiert ja nicht einfach so, sondern das hat natürlich etwas mit der Familie, mit familiären Wurzeln und der eigenen Neugier wahrscheinlich zu tun. Und neugierig scheinen Sie zu sein, weil Sie sind Moderator, Sie sind Journalist, Sie haben ein Jurastudium abgeschlossen und der Schlüssel zur Karriere on air im Fernsehen sind, glaube ich, Ihre Arabischkenntnisse, oder?
Ja, auch. Also und in der Aufzählung gerade, da fehlt, finde ich, Zufall. Also Zufall ist, glaube ich, ganz, also irgendwie das, was wir alle nicht beeinflussen können, was aber auf unser Leben eben ganz...
Wann waren Sie denn zufällig am richtigen Ort?
Naja,
wer hat Sie zufällig gesehen?
Naja, Zufall auch schon, dass ich in Syrien war, dass eben, was Sie gerade sagten, dass meine Eltern dort Leute kannten. Also das hat mich ja nicht beeinflusst. Das hat mir aber sicherlich so die Impulse eben gegeben, mal über den Tellerrand rauszuschauen, mich mit Arabisch zu beschäftigen, auch später. Naja gut, Zufall, dass während des Irakkriegs Journalisten gesucht wurden, damals die Arabisch sprechen. Zufall, dass diese Flüchtlingskrise sicherlich auch so viele journalistische Herausforderungen geboten hat. Also geplant schon mal gar nicht und Neugier alleine auch nicht. Also es sind immer sehr viele Faktoren, glaube ich, die da zusammenkommen.
Gut, aber man kann sich ja dazu entscheiden, ein Leben als Couchpotato zu führen und sich zurückzulehnen und zu sagen, ach komm, lass die anderen das mal machen. Die eigene Neugier spielt dabei sicherlich eine Rolle, denn ich kann mir vorstellen, viele HR3-Hörer fragen sich, hey, woher hat er diese Energie und dieses eine Quäntchen, ich will es jetzt nochmal wissen, ich lerne eine fremde Sprache und gehe auch eben in einen Lebensraum, der ja so ganz anders ist erstmal als der europäische.
Ja, das ist sicherlich
woher
richtig.
Woher kommt dieser Motor?
Naja, vielleicht ist es einfach eine Charakterfrage, dass man sich, genau, also dieses in unbekannte Situationen reinbegeben, vielleicht auch was wagen, das muss einem liegen, das muss man irgendwie mitbringen, glaube ich. Das kann man auch mit, da kann man den Kopf nicht einschalten und sagen, jetzt muss ich das und das tun. Also in der Tat, da bin ich oder muss man, wenn man so einen Weg geht, irgendwie so einen inneren, also irgendwie getrieben sein, sowas auch zu wollen und neugierig zu sein, das stimmt.
Und wir haben ja heute 2 Stunden Zeit, da Sie ein bisschen näher kennenzulernen mit allen Facetten, was diese Neugier eben tatsächlich dann auch ausmacht. Ich kann mir vorstellen, viele der HR3-Hörer kennen Sie natürlich von NTV, Ihrem alten Arbeitgeber. Die kennen Sie natürlich auch als Experte für den arabischen Raum aus politischen Sendungen wie Anne Will oder Hart, aber fair. Aber die meisten werden Sie wohl erst jetzt richtig kennenlernen. Das soll nicht klingen wie eine Drohung.
Oh Gott.
Wenn Sie wechseln, am Samstag, kommenden Samstag haben Sie Premiere zur Tagesschau erst um 17 Uhr, dann am Wochenende vormittags und dann eben auch das Nachtjournal. Was macht
richtig
der Blutdruck?
Also das werde ich ja seit Wochen permanent gefragt. Bist du aufgeregt?
Jetzt werden Sie es langsam, oder?
Nein, es tut mir leid. Also ich kann immer nur sagen, ich bin...
Entschuldigung, die ARD ist so langweilig. Da bleibt mein Puls bei 40 zu 60.
Nein, deswegen gar nicht. Aber also wenn wir über NTV sprechen, ist ja auch Teil des Ganzen, dass so ein Nachrichtensender, glaube ich, viel mehr Klippen birgt und viel unsicherer ist, was der Tag so bringt. Also da, glaube ich, hat man wirklich Anlass, ab und zu aufgeregt zu sein, weil man weiß ja nicht, welche Nachricht kommt, mit wem spricht man. Und das ist natürlich bei so wirklich intensiv vorbereiteten Sendungen echt komfortabler. Also von
vielleicht
daher
wird Ihnen genau das fehlen, dass alles so fest im Sattel ist. Allerdings weiß man jetzt bei der, wie Sie ja auch sagen, bei der Tagespolitik natürlich nie, was passiert. Hm. Also von einer Minute auf die andere kann eine Breaking News, eine neue Nachricht hereinbrechen, die dann natürlich für alle Journalisten bedeutet, politische Journalisten, wie Sie dann Ärmel hochkrempeln und sofort reagieren.
Ne? Und das sind eigentlich tatsächlich die, also A, die Momente, wo der Blutdruck dann vielleicht auch in die Höhe geht und B, die ich aber tatsächlich sehr schätze. Also insofern der Schlenker zu, wird mir das fehlen. Schauen wir mal, wobei klar, man weiß eben auch nicht, was passiert, welche Möglichkeiten es gibt, da auch inhaltlich noch darüber hinaus sich einzubringen. Aber klar, das macht Journalisten aus, die politisch sind, die irgendwie auch Nachrichtenjournalisten sind. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
Wenn Sie sagen, das werden Sie jetzt seit einiger Zeit eben schon gefragt, ich habe Sie am Freitagabend in einer der Talkshows im Dritten gesehen, da hat, ich glaube, Marianne Koch die Handgelenke so über Kreuz gelegt und gesagt, oh je, wenn Sie jetzt zu den Öffentlich-Rechtlichen kommen, dann werden Sie Handschellen bekommen. Es klang so ein bisschen fast wie ein Maulkorb.
Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte.
Nein, das hat man gemerkt. Sie hatten ja eine sehr gute, schlagfertige Antwort und gesagt, ich habe noch nicht mal einen Tag da tatsächlich gearbeitet. Aber wenn man jetzt nochmal auf all die Tipps hört, ich meine, Sie sind ein Profi, Sie haben das Handwerk gelernt bei der deutschen Welle und waren nun bei der privaten und bei den Öffentlich-Rechtlichen. Was war denn ein Tipp in den letzten Wochen, von dem Sie sagen, hey, den kann ich tatsächlich auch gebrauchen? Oder gibt es gar keinen?
Ehrlich gesagt, nein. Also es hat mir auch keiner einen Tipp gegeben bisher. Also in Bezug auf die Arbeit bei der ARD allgemein, meinen Sie jetzt?
Ja, oder auf das, was, ich meine, moderieren können Sie. Warum dann die große Aufmerksamkeit, dass jemand von den Privaten zu den Öffentlich-Rechtlichen wechselt?
Ja, ich kann nur sagen, was zu mir vielleicht meine alten Arbeitgeber mitgegeben haben. Und das, glaube ich, war ein guter Ratschlag und auch ein gut gemeinter Ratschlag, hungrig bleiben. Aber ich glaube, dass wir jetzt unabhängig davon, welcher neue Arbeitgeber das denn wäre, sondern also ich glaube, wir haben bei NTV dafür, dass es ein Nischensender ist, also eben nicht vergleichbar mit ARD oder ZDF in den letzten ein, zwei Jahren unglaublich was gerissen. Und das hatte schon damit zu tun, dass da zwei, drei Leute waren, die für die Themen brannten. Und das war so dieses, also ruhig das weiter auch so mit Penetranz und mit Hartnäckigkeit einfordern und verfolgen.
Und ich glaube, mit der Kantinenkarte sich gemütlich.
Genau. Und das fand ich, sehr, sehr rührend, dass man mir das mitgibt, wenn man irgendwo weggeht. Das ist ja eigentlich das ist ja wirklich was Gutes, wenn man einem sowas noch auf dem Weg mitgibt. Und ich glaube auch, es ist richtig. Genau.
So, alle Kinder, die keine Lust haben, Vokabeln zu pauken, denen sei empfohlen, wenn die unser Gespräch heute mithören, ja, Fremdsprachen können Karrierebooster tatsächlich eben auch sein. Und lieber Konstantin Schreiber, Sie bleiben unser Gast und Sie sind eben auch der Beweis dafür, denn in Ägypten, Oman, Katar sind Sie ein Superpromi, ja? Ich habe schon schöne Plakate von Ihnen gesehen. Ja. Gleich mehr mit Ihnen.
Danke.
Schon bald, lieber Konstantin Schreiber, können wir Ihnen ja bei der Arbeit über die Schulter schauen bei der ARD. Sie wechseln zum Ersten von NTV, sind Moderator, Journalist und Experte für die arabische Welt. Salam ist, glaube ich, das, was ich kann, ein bisschen an Arabisch. Damit komme ich wahrscheinlich nicht weit.
Fernab. Ist auch eine Türen vielleicht schon mal.
Ja, genau. Und Sie haben ja als, ich glaube, vor dem Studium, ne, als Jugendlicher bei Freunden Ihrer Eltern in Syrien gelebt,
genau.
Rund um die Abi-Zeit, wenn andere nach Amerika gehen. Warum
genau.
Fiel die Entscheidung aus für Syrien?
Naja, es war eben wirklich, weil gute Freunde meiner Eltern aus Syrien kommen und die das immer wahnsinnig farbenreich und interessant erzählt haben, uns immer eingeladen haben, gesagt haben, ihr müsst da mal hinfahren, das ist so wunderschön und so kulturreich. Und
schließen Sie mal die Augen und sagen uns doch mal, an welche Farben Sie denken.
Naja, das ist schon Sandsteinfarben. Ja, weil es diese unglaublich imposanten, tollen alten Gebäude gibt, die eben aus dem lokalen Stein dort gebaut sind. Und aber das ist, es hat halt wenig mit dem zu tun, was wir, glaube ich, so klischeehaft als arabisch empfinden. Und das hat mich damals auch dann sehr überrascht, als ich da war. Es war eben eine christlich-syrische Familie und die haben mir eine ganz andere Seite dieser Welt gezeigt. Also es gab diese unglaublichen Kirchen in Damaskus und auch außerhalb von Damaskus, die ältesten Kirchen der Welt, also teilweise ganz einfache, die aber 2000 Jahre schon fast alt waren. Die ersten, wie gesagt, die ersten Orte überhaupt, wo sich Christen zusammengefunden haben und dann eine Basilika in Damaskus, das weiß ich noch, da sind wir immer zum Gottesdienst gegangen. Das hat mich ganz beeindruckt, aber eben auch überrascht, weil ich glaube, die wenigsten von uns glauben, dass es diese Kultur, diese religiös-kulturelle Seite überhaupt gibt im Nahen Osten, in der arabischen Welt. Wir waren dann einmal, ich war im September, wann war das, 96, dort und dann sind wir zum Fest der Heiligen Thekla gefahren. Das ist in dem Ort Malula außerhalb von Damaskus. Kannte bis dahin kein Mensch. Später sind da auch ein paar Touristen mal hingefahren und das war der einzige Ort der Welt oder ist es auch noch, wo die Menschen Aramäisch tatsächlich geschlossen sprechen, also die Sprache Jesu Christi. Und da wurde dieses Fest begangen und man baute dann in den Felsen, das war in einem Talkessel, eine kleine Stadt, lauter Kreuze in den Felswänden auf, die dann nachts angezündet wurden, Holzkreuze. Und die Menschen feierten dann eben in diesem Kloster. Es gab eine orthodoxe Grotte, wo man dann hingehen konnte.
Klingt sehr archaisch.
Ja, also sehr mystisch so ein bisschen, würde ich eher sagen. Also das hatte schon was, das kannte ich noch gar nicht und habe das so auch nirgendwo anders erlebt. Aber eben auch da, was man bei muslimischen Arabern, was wir schon durchaus häufig beobachten, eben diese unglaubliche Religiosität, dieser Stellenwert, den Religion im Leben einnimmt, das gibt es für die Christen, die dort sind, eben auch. Also das, auch das für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich komme jetzt aus keinem besonders religiös geprägten Umfeld, wie das ja, Menschen beseelen, bestimmen kann, das hat mich nachhaltig sehr fasziniert.
Ja, und wie es uns jetzt eben auch politisch natürlich herausfordert, wenn das Religiöse dann politisch wird und Politik und Alltagsgeschehen tatsächlich auch beeinflusst, darüber können wir ja nachher nochmal sprechen. Diese Reise, die Sie als Jugendlicher nach Syrien gemacht haben, als junger Mann, wäre das eigentlich auch als junge Abiturientin auch möglich gewesen? Sich so zu bewegen in dem Raum, wie Sie es getan haben als junger Mann?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich...
Ich war in Dickinson, North Dakota, da war das kein Problem als Austauschschülerin. Einen richtigen Hotspot in den USA.
Oh, ich wollte gerade sagen.
Nein, ja, ich weiß, ich habe an Ihrem Zögern gemerkt, wo ist das denn?
Ja, ich wusste gut. Ich war einmal in den USA, also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich war in den abgefahrensten Orten dieser Erde, aber da habe ich es noch nicht hingeschafft so richtig. Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, aus Sicherheitsgründen, das denken ja manche auch, ne? Also gerade vor dem Hintergrund manche Debatten, die wir jetzt auch führen, also Übergriffigkeit gegenüber Frauen.
Ich meine es rein für die Zeit 96. Ich bin nicht bei der Aktualität.
Es wäre anders möglich gewesen. Auch da ist mir damals aufgefallen und auch das hat sich bei mir eingebrannt, das, was wir diskutieren, wie Frauen behandelt werden oder welche kulturelle, gesellschaftliche Rolle Frauen zuerkannt wird, das hat in Syrien zumindest mit Religion gar nichts zu tun. Also es gab Muslime, die wesentlich liberaler waren als viele Christen, was die Rolle ihrer Töchter oder Frauen anging. Also es war auch in dieser christlichen Familie und natürlich, wir haben dann ja andere Familien getroffen oder ich bin mit den Jungs oder mit den Kindern dann weggegangen. Es wäre nicht möglich gewesen, dass ich mit einer der Töchter alleine unterwegs gewesen wäre.
Also das war dann ja auch in Cuxhaven, wo Sie ja geboren wurden, schon anders. Ne? Da konnte man ja alleine mit Freundinnen aus der Klasse dann eben auch weggehen, ohne dass gleich was gelaufen ist. Oder dass es da Gerüchte gab innerhalb der
Genau, also wir sind dann aus Cuxhaven weggezogen. Insofern begrenzt sich diese Phase meines Lebens. Das hat nicht in Cuxhaven stattgefunden, aber das kann man, glaube ich, allgemein Deutschland sagen. Ja klar. Also
wann waren Sie das letzte Mal in Syrien?
2010.
Und was sich seitdem verändert hat, was ist für Sie das Markanteste?
Ich verfolge das tatsächlich auf eine Weise am intensivsten über soziale Netzwerke, weil ich natürlich auch mit Freunden oder mit Menschen von damals dort befreundet bin bei Facebook. Und ich das einerseits sehe, was für grauenvolle Videos, das möchte ich hier auch gar nicht beschreiben, weil das so fürchterlich ist, was da teilweise abgebildet wird. Das sehen wir sonst gar nicht. Also das, diese barbarische Brutalität, die da sich entfaltet oder der da freien Lauf gelassen wird, das bekommen wir nur ansatzweise mit, was dort stattfindet. Und andererseits bin ich dann erstaunt, aber ich verstehe es so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt. Diese christlichen Syrer, mit denen ich dann am meisten zu tun hatte, das sind die brennendsten Assad-Anhänger. Also die posten permanent, Bashar al-Assad beschütze uns und bleibe stark und gehe gegen die Milizen vor und so. Weil man muss halt sehen, unter dem Assad-Regime gab es, es war ein sogenanntes sozialistisches Regime. Die Religion sollte also eigentlich keine besonders große Rolle spielen. Es gab Frauen, die Ministerinnen waren, es gab viele Christen, die Minister waren. Für diese Bevölkerungsgruppe ist Assad tatsächlich ein Beschützer. Also die sehen den nicht als Kriegsverbrecher, sondern als wirklich der ihnen noch die Möglichkeit bietet, im Land zu bleiben.
Also das ist ja sowieso eine Frage, wie man nach einem Blutbad wie in Syrien nach einer Zerstörung ein Land eben wieder aufbauen kann. Darüber können wir sicherlich gleich auch nochmal sprechen. Und das alles natürlich mit dem arabischen Frühling auch begonnen hat, ihre Karriere auf dem Bildschirm und die Arabischkenntnisse, die sie eben haben. Aber trotzdem, da würde ich gleich ganz gerne nochmal weitermachen. Wenn wir uns an Erfahrungen aus unserer Jugend erinnern, sind das ja Bilder, die man speichert dann ein ganzes Leben lang. Wenn Sie jetzt zurückblicken, ist diese Erinnerung ja zum Teil zerstört und Sie müssen es ja immer wieder abgleichen mit einer neuen Aktualität und immer wieder an neue Ereignisse angleichen. Das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind, hier beim HR3 Sonntagstalk. Und the power of love hilft doch immer
das
gegen Zerstörung,
sehr
oder?
Schön.
Konstantin Schreiber, gleich mehr mit Ihnen. Konstantin Schreiber ist der Mann, der sich gerade noch räuspert.
Ja, das hat man gehört, okay.
Langsam aus dem Paradies verschwindet. Ja, wenn man rausgeht aus dem Paradise, dann muss man mal kurz das Halskratzen beseitigen. Ja, muss man ja immer gucken, ne, als Moderator, ob das Rotlicht schon an ist. Aber Sie sitzen ja am Hauptstadtstudio live heute in Berlin und können gar nicht sehen, ob ich hier den Rotlichtregler aufhabe. Als Journalist und politisch wacher Mensch, als jemand, der neugierig ist, haben Sie sie im Internet angefangen, eine Serie zu moderieren, Marhaba, Ankommen in Deutschland. Später hat das auch ihr ehemaliger, muss ich sagen, Ex-Haussender NTV im Fernsehen gezeigt. Es ist so ein bisschen so eine Erklärsendung über unser Land. Und wenn man das auf YouTube sich anschaut, was hoffentlich viele HR3-Hörer mal machen, ist es irgendwie ganz lustig, der Blick von außen auf unser Land. Ja, wir haben eben um halb einen kurzen Ausschnitt gezeigt. Arabisch, 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 Nussbrot. Arabisch, Arabisch, Schwarzbrot, habe ich verstanden. Woher kam diese Idee? Tolle Sache.
Ja, also das war wirklich, dass meine Frau und ich, wir hatten gleichzeitig Elternzeit und saßen zu Hause und haben, das war im September 2015, also als die Flüchtlingskrise so richtig hochkochte, die sogenannte Flüchtlingskrise, haben wir uns über sehr viele politische Debatten sehr geärgert, weil wir das Gefühl hatten, da wird also über Menschen, über ein Phänomen, also eben vor allem über die, die es ja wirklich auch zu einem Großteil betrifft, geredet, aber nicht mit ihnen. Und das in der Situation, wo ja Appelle an diese Menschen gerichtet wurden. Es hieß ja immer, sie müssen das Grundgesetz lernen. Sie müssen also wissen, wie man in Deutschland mit Männern und Frauen umgeht. Und da dachten wir, Mensch, ja gut, das kann ein alter Politiker bei Anne Will zum anderen sagen. Ich breche es mal ganz platt runter. Aber das bekommt ja von denen, an die der Appell gerichtet ist, keiner mit. Und da war dann diese ganz...
Weiß Anne Will, dass sie nicht im arabischen Raum immer geguckt wird?
Naja gut, das ist ja schon einfach die sprachliche Hürde. Also da kann man ja sich bemühen, wie man möchte. Aber
nein, man macht es ja nur für die, die sowieso alle schon in diesem Land angekommen sind. Sie hatten
richtig.
Aber Interesse, den Bogen zu schlagen für Menschen, die im arabischen Raum leben, mit den Kenntnissen ihrer Sprache.
Ja, genau, um einfach auch genau das zu spiegeln. Also einerseits die Erwartungen wiederzugeben, die nun mal da waren, auch diese Appelle, aber auch überhaupt die politische Debatte zu spiegeln, weil natürlich gab es zu dem Zeitpunkt kein korrektes Bild über das, was Deutschland denn für Flüchtlinge ist. Also es gab diesen Begriff der offenen Tore, Abwab Maftuha auf Arabisch. Also wirklich diese Vorstellung, da wurde jetzt entschieden, Deutschland ist offen. Und dass das aber nicht so plakativ eindeutig oder nicht so reibungslos war, das haben ganz viele Menschen tatsächlich in der Situation nicht gewusst.
Und wir sind jetzt zeitlich schon ein bisschen, wir hatten den arabischen Frühling, nur das, was alle ein bisschen einordnen mit den Hörern zusammen. Alles begann ja mit dem arabischen Frühling. Wir erinnern uns an diese Hoffnung. Sogar Präsident Obama hat ja damals an der Uni in Kairo eine ganz motivierende und bewegende Rede gehalten. Es gab also Hoffnung in der arabischen Welt. Es gab aber eben auch gleichzeitig dann die Bewegung hin zu Europa. Wollen wir noch mal einen Blick werfen auf diese Themen, weil wir haben jetzt eben so ein bisschen gelacht über Nussbrot. Also es sind Alltagsthemen. Das kann wirklich der Kurzhaarschnitt sein, den ich ja auch habe hier, diesen Undercut. Es kann Brot sein. Es ist aber eben auch, sind auch politische Themen wie das Grundgesetz.
Genau. Also es war so, dass wir auf der einen Seite Themen gemacht haben, von denen wir glaubten, dass sie wichtig sind. Also tatsächlich eben das Grundgesetz, die Freiheiten. Naja, erklären ist immer so eine Sache, aber zumindest sie vorzustellen und zu sagen, dass das gibt es bei uns und das sind die Grundlagen, auf denen wir hier zusammenleben. Und andererseits so Sachen eben wie Männer und Frauen und Sexualität, wo, glaube ich, auch in der Tat von uns so das Gefühl ist, da gibt es Gesprächsbedarf oder das ist einfach anders. Andererseits von den Zuschriften habe ich immer wieder gemerkt, und da haben wir auch Themen aufgegriffen, da kamen ganz andere Dinge. Also auch das eine interessante Erfahrung, wie Menschen Deutschland sehen, die vorher noch nie bei uns waren oder überhaupt nicht im Westen waren.
Wie denn? Also erstmal würde ich ganz gerne wissen, wie gelingt Ihnen denn der neue Blick auf etwas, was so vertraut ist? Wir kennen das ja vielleicht alle. Wir fahren in Urlaub, dann kommst du zurück und denkst, hey, die Kommode könntest du ja mal umstellen oder warum ist das Fenster staubig? Ich merke sie gar nicht. Wenn du den ganzen Tag dich in diesem Umfeld, in diesem Land, in dieser Gesellschaft dann auch bewegst. Eigentlich muss man ja weggehen, um wieder einen Blick auf das Vertraute dann auch zu haben. Wie gelingt Ihnen im Alltag dann der Blick auf Deutschland?
Ja gut, aber dafür war diese Rückkopplung tatsächlich mit den Flüchtlingen in den Gesprächen oder durch die Zuschriften tatsächlich für mich erhellend oder wichtig oder genau die Quelle dafür. Also wenn dann zum Beispiel, Sie hatten es eben kurz mit den Frisuren angesprochen, aber das kam ganz, ganz, ganz häufig. Dass
reden
die,
wir über meinen Kurzhaarschnitt, Herr Schreiber.
Ja, Kurzhaarschnitt im Allgemeinen, sage ich jetzt mal.
Ja, Sie haben ja auch einen.
Ja.
Jetzt bei der ARD werden Sie die Haare natürlich über Schulter lang wachsen.
Ich muss nächste Woche nochmal zum Friseur gehen. Deswegen.
Hat der Intendant schon angemahnt, dass die Koteletten zu lang werden.
Der Blick in den Spiegel offenbart das schon ganz von alleine. Aber das kam ganz, ganz häufig, dass Leute gesagt haben, sie verstehen diese Frisuren in Deutschland nicht. Und wenn man dann so 2-3 Schritte zurückgeht, ja klar, ich meine, es ist schon, wir wissen ja irgendwie unterbewusst, dass sowas wie Punkfrisuren oder wenn auch, also let's face it, wenn Frauen sich irgendwie die Haare ganz krass färben in irgendwelchen grellen, bunten Farben, dass das vielleicht ungewöhnlich ist. Für uns ist es normal geworden, aber jemand, der das eben von zu Hause nicht kennt, für die ist das wie also aus der Raumkapsel raussteigen. Und also ich vergleiche das tatsächlich so, um das anschaulich zu machen, mit Star Trek. Ja, wenn man sich diese Sendung vor Augen führt, wo diese Figuren ja so ganz anders, Klingonen und Borgs oder wie sie hießen, vor Augen führt, so fühlt sich das an. Die sehen Dinge, das ist für die, da stehen sie mit offenen Mündern davor und sagen, was ist das? Nicht alle.
Da habe ich monatelang Flüchtling Deutsch unterrichtet und mir hat keiner bisher gesagt, ich sehe aus wie ein Klingon. Gut, dass wir heute miteinander sprechen. Thema rote Ampeln. Komm, wir machen ein paar Stichworte. Wieso rote Ampeln? Weil wir da die Ampelmännchen haben oder weil wir alle stehen bleiben?
Na, weil es sehr schönes Sinnbild dafür ist, wie ordentlich oder wie geordnet im Vergleich zu vielen anderen Ländern.
Morgens 4 Uhr, kein Auto kommt, wir bleiben stehen.
Ja, schon, oder? Also in der Regel, also natürlich auch nicht 100% der Menschen, aber in der Regel achten wir, egal welche Uhrzeit es ist, auf unsere Straßensignale. Und das kann man ja gerne mal in Kairo oder Beirut versuchen. Man kommt nicht vom Fleck. Also das ist so Straßen... In der Tat, das haben ja auch Leute in Beirut mal gesagt, die einen Führerschein gemacht haben. Die dachten, das ist Straßenverschönerung. Also die Zebrastreifen.
Ach, so
und
eine
die Ampeln.
Lichtskulptur, ja.
Genau, also um so ein bisschen Abwechslung ins Straßenbild reinzubringen.
Haustiere. Sehr beliebt in unserem Land, in Frankreich noch mehr, was die Prozentzahl der Haushalte mit Hunden angeht. Aber
ist das
hier,
so tatsächlich?
Ja,
aha,
ja.
Okay. Ja, das war ein anderes Thema, was ganz, ganz, ganz häufig kam und was auch in persönlichen Fragen manchmal so zurückgekoppelt wurde. Also wirklich, ja, Sie finden ja Deutschland oder ich finde Deutschland ganz toll, aber diese ganzen streunenden Hunde auf der Straße. Es ist, genau, also das kam ganz häufig, wo man sagen musste, nein, das sind wirklich Haustiere. Ich muss immer dazu sagen, das sind nicht 100% der Menschen. Es gab ja auch unter den Flüchtlingen, wenn wir über die sprechen, immer wieder welche, die waren schon mal im Westen, die kannten das, aber eben die Syrien noch nie vorher verlassen haben und dann auch noch Hunde als Haustiere, ja. Also vielleicht noch ein Papageien oder ein Wellensittich, ja, aber ein Hund als Haustier, das war für viele...
Oder einen schönen Falken, ja.
Ja, genau, einen schönen Falken, aber gerade ein Hund, also sehr, sehr ungewöhnlich.
Also ja. Andere Länder, andere Haustiere, das können wir schon mal festhalten. Wir sprechen gleich weiter und diese Sendung Marhaba gibt es natürlich online anzugucken, auf YouTube ganz klar, aber eben auch als Buch Marhaba Flüchtling bei Hoffmann und Campe ist es erschienen und kostet, glaube ich, lass mich nicht raten,
das weiß ich
Euro,
tatsächlich,
ich.
Ist das so teuer? Okay.
Ja, müssten Sie eigentlich mittlerweile merken bei den Tantieren.
Die kommen
davon
erst
wird der Haarschnitt bezahlt.
Genau.
Also Sie haben diese Sendung gemacht und wollten dann natürlich auch etwas mitbewegen und das haben Sie auch getan und darüber reden wir gleich hier beim hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und mein Gast ist heute der Journalist Konstantin Schreiber. Bleiben Sie dran, in Berlin nicht weglaufen, ne?
Nein, nein.
Unser Gast des Tages heute, Konstantin Schreiber. Und Sie haben es gerade erzählt, während der Elternzeit hatten Sie mit Ihrer Frau eine ganz gute Idee, da sitzen ja andere irgendwie auf dem Kinderspielplatz, für Marhaba, Ankommen in Deutschland, ein Format, was es zunächst im Internet und später bei NTV gab. Sie haben als Journalist Jura studiert, oder Sie sind jetzt Journalist, haben vorher Jura studiert, 3 Jahre fürs Auswärtige Amt gearbeitet, haben einen Menschenrechtspreis initiiert, den Raif Badawi Award. Badawi gibt es ein Buch auch drüber, was ich allen Hörern sehr empfehle, ist ein saudischer Blogger, der ist wegen Beleidigung des Islam zu 10 Jahren Haft, 1000 Peitschenhiebe, so heißt das Buch eben auch, und Geldstrafe verurteilt worden. Politisch denken und politisch handeln, so wie Sie das machen, wie wird man eigentlich ein politischer Mensch?
Naja, also es ist, wenn ich da auf das Politische eingehe als Journalist natürlich, es ist schon ein Spannungsfeld, das ist mir wichtig zu sagen. Also ich bin politisch sehr interessiert, politisch denkend ja, aber es ist mir schon wichtig zu sagen, ich vertrete keine Meinung. Also ich bin ja niemand, der Politik macht. Ich greife Themen auf und versuche sie möglichst umfassend darzustellen. So, und das ist auch das Tolle an dem Journalismus. Ich muss keine Meinung vertreten, sondern ich kann wirklich mich Themen ganz lange hingeben und versuchen, so etwas wie Wahrheit oder Fakten dabei herauszufinden.
Aber Ihre Augen, Ihr Blick, Ihr Kopf ist ja unser Filter dann dessen, was Sie uns berichten. Und dadurch findet ja vielleicht doch eine Beurteilung dann statt, Einschätzung einer Situation.
Ja, ich finde idealerweise gibt man den Menschen, die die richtigen Puzzlestücke, dass auf der Grundlage dessen sie zu einem richtigen Schluss kommen, also aufgrund derer sie der Wahrheit bei vielen Dingen näher kommen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt erst einmal, aber...
Sie geben uns praktisch das Werkzeug an die Hand, um selber weiterzudenken, könnte man es so sagen?
Ich finde, das wäre der Idealfall dessen, was Journalismus leistet.
Engagieren Sie mich doch als Pressesprecherin, dann kann ich übersetzen, was Sie sagen, Herr Schreiber.
Sehr
gerne. Aber nochmal würde ich ganz gerne auf den Punkt zurückkommen. Wenn Sie beim Auswärtigen Amt auch schon tätig waren, hätte es denn nicht auch sein können, dass Sie einen Weg eingeschlagen hätten, in dem Sie als Politiker versucht hätten, vielleicht Gesetze zu ändern, den Blick auf andere Länder dann tatsächlich eben auch zu ändern? Sie haben sich ja für den Journalismus entschieden,
ja, und sehr
für den
bewusst.
Politischen Weg. Warum?
Sehr bewusst. Ja, wir haben vorhin auch kurz über Zufälle gesprochen oder ich habe das ins Spiel gebracht. Ich bin durch Zufall im Auswärtigen Amt gelandet. Ich habe mich da nicht beworben. Mhm. Es war eben auch, weil die arabische Welt so präsent und wichtig war, dass dort großer Bedarf war und man hat mich damals angesprochen, ob ich dort nicht arbeiten möchte. Und es hätte die Möglichkeit gegeben, dass ich dort erst einmal auch bleibe. Es war dann für mich war es aber am Anfang ausgelegt als etwas, ja gut, das mache ich mal 1-2 Jahre. Und dann gehe ich wieder weg. Dann wurden es auf einmal 2-3 Jahre und dann habe ich gemerkt, ups, also meine Arbeitsproben sind irgendwann auch 3 Jahre alt. Die Menschen in den Sendern, die man kennt, die verändern sich. Manche sind nicht mehr da. Also die Kontakte, die man vielleicht auch hatte, die waren nicht mehr so da. Und dann war für mich irgendwann wirklich die Frage, okay, was machst du jetzt? Also bleibst du hier? Es wäre bequemer gewesen. Das wäre für mich der einfachere Schritt gewesen. Oder gehst du? Und ich habe gesagt, ich gehe zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nichts Neues hatte. Also das war eine sehr mutige Entscheidung. Aber ich habe gemerkt, dass es war nicht das Richtige für mich. Das waren 3 sehr, sehr bereichernde, erfüllende Jahre, weil ich vieles gelernt habe, gerade was natürlich auch so politischen Betrieb angeht, wie Dinge funktionieren, auch wie Prozesse in Ministerien, also wie Entscheidungen zustande kommen, wie Abläufe sind. Das ist schon gerade auch, wenn man als politischer Journalist arbeitet, andere lesen sich das vielleicht mühsam an in einem Politikstudium. Ich habe das durch die Arbeit kennengelernt, das war sehr wichtig, aber ich hätte da nicht bleiben wollen.
Und es ist eben nochmal dieser Moment zu sagen, okay, ich verharre hier nicht, ich packe praktisch wieder meinen Rucksack und gehe weiter. Das, was wir am Anfang der Sendung dann tatsächlich auch besprochen haben. Mit der Bitte um eine kurze Antwort schon mal darüber nachgedacht. Sie machen gerne Politik, Sie sind politisch wach, Sie moderieren politische Sendungen. Träumen Sie vielleicht davon, mal eine Sportsendung zu moderieren? Oder ist das eine ganz andere Welt? Wenn man jetzt zur ARD wechselt, kann es ja immer sein, dass man auch für Unterhaltungsformate eingesetzt wird.
Ja, Unterhaltung,
oder
ja.
Oder plötzlich stehen Sie bei der Champions League am Spielfeld dran. Nur, dass ich vorbereitet bin und
ja,
die ARD höre.
Ich bin tatsächlich ziemlich, also ich gehe fast jeden Tag zum Sport. Also ich bin sehr sportlich, aber ich bin, also weil viele Kollegen bei NTV, wenn die das jetzt hören, die würden lachen aus der Sportredaktion, weil ich war berühmt-berüchtigt dafür, dass ich da echt Fehler mache mit Namen und so weiter. Also ich denke, die Karriere...
Komm, größter Fehler. Welchen Club haben Sie verwechselt?
Nein, das ist mir nicht passiert.
Oh.
Aber
erzählen Sie gleich. Und dann müssen wir darüber nochmal reden und wirklich nochmal politisch werden. Wenn Länder wie jetzt Iran, Türkei und Russland sich jetzt im arabischen Raum für Frieden sorgen, ob das nicht tatsächlich auch ein bisschen zynisch ist.
Okay, absolut.
Sie bleiben unser Gast des Tages, Konstantin Schreiber. Gleich mehr. Ja, wir sind im Gespräch heute und wir gehen in die 2. Stunde gemeinsam, lieber Konstantin Schreiber. Und wir sprechen ja heute, machen ein bisschen eine politische Sendung, stellen Sie als Journalist, als Moderator auch vor. Und ich würde ganz gerne mit Ihnen auf dieses Deutschland im Januar 2017 blicken. Und jemand, der sich so viel auch mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt hat, was hat sich eigentlich verschoben in unserem Land in den letzten Monaten, wenn wir es nochmal mit dem Sommer 2015 vergleichen?
Tja, es sind so Dinge möglich eben und es sind so Dinge möglich geworden, von denen hätte man mir vor ein paar Jahren gesagt, das ist so die Zukunft und das wird so sein, hätte ich gesagt, vollkommen ausgeschlossen. Ja, nicht nur bei uns im Land, sondern das hängt natürlich alles miteinander zusammen, auch außenrum, also mit Trump, mit Brexit. Und das hängt auch insofern zusammen, als so das Vertrauen in die Strukturen insgesamt, die wir so haben, ja, schwindet, beziehungsweise man hat so das Gefühl, es steht alles auf ganz, ganz wackeligen Beinen. Also
oder wird es immer nur formuliert, dass es schwindet und dass das eine Taktik ist von ganz bestimmten Parteien?
Ach, es wird sicherlich instrumentalisiert und auch genutzt, aber gleichzeitig, woran ich jetzt denke, sind schon auch Umfragen. Wie zuverlässig spiegelt das oder gibt es überhaupt noch einen Eindruck von dem, wo wir so stehen? Weil wir ja immer auf, sei es die Sonntagsfrage oder auch beim Brexit oder bei Trump auf Umfragen schauen und wir stellen jetzt irgendwie mehrmals fest, okay, dass es passieren Dinge, die waren demnach eigentlich gar nicht möglich. Ja.
Und wir haben zum Beispiel neulich Gregor Meiler als Gast gehabt. Der stand ja auf dem Konzert, da gab es eben auch einen Attentatsversuch. Wir haben alle im Hinterkopf die Bilder noch vom Weihnachtsmarkt in Berlin. Ja. LKWs, die entweder in Südfrankreich oder in Berlin in Menschenmassen rasen, Salafisten mit Kalaschnikows, Bomben. Wir haben aber eben auch einen dramatischen Rechtsruck, fremdenfeindliche Gewalttaten. Was heißt das für Ihre Generation? Sie sind jetzt Ende 30, 37, darf ich glaube ich sagen, ne?
Ja, ja,
habe ich jetzt schon gesagt. Weiß man auch, kann man auch nachlesen.
Ich bin der Uneitel.
Ja, in der Zeit, in der man die berufliche Karriere plant, in der man vielleicht auch Familie gründet und trotzdem denke ich manchmal, wo ist die Generation, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen erhebt und auf die Straßen geht?
Ja, das fragen meine Eltern zum Beispiel auch immer. Die sind schon ein bisschen älter. Also mein Vater geht auf die 80 zu, meine Mutter ist Mitte 70.
Das beruhigt mich jetzt.
Und ja, da kommt so ganz häufig, warum geht ihr nicht auf die Barrikaden, so ein bisschen überspitzt gesagt, aber warum macht ihr nicht mehr? Ich habe so das Gefühl, es wird schon politischer. Also in meiner Wahrnehmung, in meinem Umfeld war so dieses vollkommen unpolitische Leben vor 2 Jahren, also weil Sie sagen Sommer 2015, wesentlich ausgeprägter. Also dass man wirklich sich auf Karriere konzentrierte, Politik irgendwie, also komplett eine andere Welt war und einen auch gar nicht mehr so unmittelbar berührte. In der, sagen wir auch auf einer ideologischen Ebene, ja, vielleicht noch als Management für die Wirklichkeit. Aber das ist ja eigentlich nicht politisch, das ist dann ein Verwaltungsablauf. Aber wenn man an Ziele, wo sollen Gesellschaften hin, was ist unseren Werten wichtig, das sind ja auch Aufgaben der Politik. Da habe ich das Gefühl, wenn ich zurückblicke, vor 2 Jahren spielte das eigentlich gar keine Rolle. Also da hat sich schon eher wieder etwas politisiert, aber sicher, ich glaube, es ist auch die Komplexität eben des Ganzen. Erstmal, dass es so viele, also absolute Baustellen gerade gibt, sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus.
Die sich so schnell ändern.
Man weiß ja gar nicht, also wie soll man sich da als Einzelner einbringen? Kann man da was machen? Und die Dynamiken sind auch so unvorhersehbar geworden.
Aber was bleibt denn dann? Sind das bestimmte Grundwerte? Also in Frankfurt gibt es heute um 14 Uhr zum Beispiel eine Demo für ein friedliches, demokratisches Europa. Könnte man ja sagen, darauf könnten wir uns einigen. In Europa hat sich ja auch einiges getan. Muss man anfangen, wenn Sie als Journalist etwas einordnen, wie geht man daran ran? Zum Beispiel an so eine Fragestellung. Hat die Politik Fehler, vielleicht auch Versäumnisse gemacht, die jetzt vielleicht den Flüchtlingen zugeordnet werden? Bei all der Schnelligkeit, wie wir ja sagen, und auch bei all der Komplexität. Wie fangen Sie als Journalist das dann an zu strukturieren für sich selbst?
Es sind 2 Dinge dabei. Also das eine, das möchte ich kommentieren, also nicht als Journalist, sondern als Privatperson sozusagen eher. Also weil das ist nicht die Message, die ich in meinen Berichten vermitteln würde. Aber ich habe einfach das Gefühl, es wäre auch mal Zeit für einen Generationenwechsel auf politischer Ebene. Also weil Sie das auch angesprochen haben, die junge Generation, wo ist sie und so. Also wir haben natürlich das Phänomen, dass die sogenannten Babyboomer gerade auch auf politischer Ebene durch die Bank weg an den entscheidenden Posten sind und dadurch die Partizipationsmöglichkeiten der Jugend sehr, sehr, sehr begrenzt sind. Also ich frage mich manchmal, ist es wirklich so, dass die jungen Menschen nicht so politisch sind oder wird ihnen der Einstieg eigentlich auch mehr oder weniger verwehrt? Also wenn ich mich so links und rechts umschaue, auch hier in Berlin, es gibt ein paar sehr, sehr, sehr wenige junge, ehrgeizige Politiker, die mit einem unglaublichen Ellenbogen-Einsatz versuchen, sich in diese Reihen reinzuboxen. Da sehe ich so von außen betrachtet, das wird denen nicht leicht gemacht, ja. Und andererseits wird eben gefordert, junge Menschen sollen politischer sein. Ja, da muss man ihnen aber auch die Möglichkeiten und auch im Zweifel die Posten und den Einfluss irgendwann überantworten.
Und das eine ist ja der politische Weg, der ja durch die Institutionen dann tatsächlich eben auch läuft. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch das, was jeder von uns, jeder einzelne Hörer natürlich auch tatsächlich machen kann, ja. Schweige ich bei einer Diskussion abends auf einer Party oder beim Abendessen? Also unabhängig davon, wie man jetzt zur Flüchtlingspolitik dann steht und wie man sie beurteilt in unserem Land. Wir drehen ja die Heizung auf und jammern vielleicht ein bisschen über den Kälteeinbruch, aber bei minus 10 Grad harren ja Flüchtlinge, während wir jetzt dieses Gespräch auch führen, an der europäischen Grenze aus, Familien mit Kindern. Was sagt das über uns? Wir sehen die Bilder.
Ja, wobei ich auch da immer den Blick weiten würde. Also natürlich, also ich kümmere mich ja durch die Sendung und auch dem, was ich links und rechts mache, sehr, glaube ich, insbesondere um wirklich diese hilfsbedürftigen Menschen in der großen Zahl, die zu uns kommen. Finde das auch gut und wichtig, dass sich viele andere da einbringen. Gleichzeitig würde ich auch sagen, es gibt auch sehr viele andere bedürftige Menschen in diesem Land, die auch nicht gesellschaftlich teilhaben, denen auch Möglichkeiten verwehrt werden und die auch wirklich hilfsbedürftig sind. Alleine wenn ich, und ich bin jetzt eben noch nicht so wahnsinnig alt, aber so einen kleinen Erfahrungshorizont habe ich da schon. In meinem Bewusstsein sehe ich heute so viel mehr Obdachlose als zu der Zeit, wo ich Jugendlicher war. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Und wenn ich auch teilweise höre, mit wie wenig Geld alte Menschen zum Teil inzwischen auskommen müssen oder die jetzt in die Rente hineinkommen, weil da einfach auch sehr viel an, ja nicht Einsparungen, aber an Reformen durchgeführt wurden oder eben Menschen, die jetzt noch jünger sind und irgendwann wissen, sie kriegen nur noch so 500 Euro oder so. Das sind für mich insgesamt große gesellschaftliche Debatten. Wie
ohne Frage, das sind auch Wirklichkeiten in unserer, genau, in unserer Gesellschaft heute. Ich habe es jetzt auf das Thema Flüchtlinge bezogen, weil das ein bisschen ihr inhaltlicher Schwerpunkt ist. Aber da eben zu sagen, ich öffne die Augen, ich sehe, was links und rechts passiert, dass man nicht so in seiner eigenen Bubble, in seiner eigenen Blase dann tatsächlich lebt. Das ist vielleicht auch etwas, was nochmal jemand, der uns heute zuhört, vielleicht auch mitnimmt von diesem Gespräch.
Ja, ich hoffe, aber ich habe auch da, also jede Krise, Krise heißt ja auf Griechisch, habe ich irgendwann mal während der Euro-Krise gelernt, heißt ja Chance oder Möglichkeit offenbar. Und ich denke, das ist auch richtig. So schlimm diese ganzen Dinge sind, sie führen ja doch dazu, dass man auch mal darüber spricht. Und ich glaube dann schon, dass ein paar Menschen auch oder die meisten bei uns einen guten Kern haben und das dann irgendwas darin anspricht.
So, und jetzt passt der Song von Sportfreunde Stiller, Das Geschenk. Ist nämlich eins, dass Sie heute unser Gast des Tages sind beim HR3 Sonntagstalk. Ja, roter Teppich für den Gast hier. Gleich mehr. Ja, lieber Konstantin Schreiber, wir verbringen heute 2 Stunden miteinander. Mhm. Wir stellen Sie ein bisschen vor, wollen wissen, wie Sie ticken, haben schon darüber gesprochen, was Sie alles gemacht haben. Und wir sind natürlich hier am Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer, ganz bekannt für einen knallharten investigativen Journalismus.
Oh.
Und Sie wechseln ja zur ARD und das sagt ein bekannter Kollege über Sie. Hören Sie mal rein.
Oh. War etwas überrascht, dass er schon 37 ist. Also er wirkte noch ein bisschen jünger, war aber auch sehr beeindruckt von dem, was er da mit Mahaba macht und finde es ein großartiges Projekt und auch das Ansinnen da, also diesen Brückenschlag. Das ist etwas, wo mal jemand was tut und nicht darüber berichtet. Das finde ich echt großartig und vor allem jemand, der was von der Region versteht, kann man, glaube ich, derzeit nicht genug haben in der Redaktion und den kann man gut gebrauchen.
Was wünschen Sie ihm?
Dass er da genauso viel Spaß hat, wie ich es da hatte, weil das so ein bisschen die kleine Schwester, sage ich immer, unterm Radar ist, die vieles auch ausprobieren kann, ohne dass da gleich Bedenken erstmal gemeldet werden, sondern okay, macht ihr mal. Jemand muss gut sein. Und das muss er jetzt beweisen. Und ich glaube, er hat das, soweit ich das beurteilen kann, scheint er da sehr viel mitzubringen. Und insofern bin ich da sehr gespannt auf den neuen Kollegen. Ich wünsche ihm alles Gute.
Mit wem war ich Kaffee trinken, Herr Schreiber?
Ich glaube, Ingo Zamperoni,
ja,
oder?
Ja, genau.
Oh.
So, jetzt müssen Sie uns verraten, welche Nachtcreme Sie benutzen, dass man Sie immer, Sie so jung wirken. Raus damit.
Nee, gar nichts. Also ich bin da eher sehr nachlässig, muss ich tatsächlich sagen. Ja, es hat Vor- und Nachteile. Ich meine, natürlich ist es besser, als wenn einem jemand sagt, man
Gott,
sieht
der alt aus.
Also auf der Ebene ist das sicherlich ganz nett. Andererseits, im Beruflichen war das auch mehr als einmal eher so, ja, also was eben auch so auf
Babyface,
eine andere
Babyface.
Nee, also man muss sich besonders beweisen. Also an ein, zwei Stellen hatte ich schon das Gefühl, dass das ist aber schon ein bisschen her. Also mittlerweile etwas Seniorität habe ich mir auch angeeignet, auch durch die Dinge, die ich tue. Aber so zum Einstieg in meinen journalistischen Beruf, weiß ich noch, einmal hat man mich gefragt, warum willst du ein Journalist werden? Geh doch in eine Boyband.
Naja, gutes Aussehen schadet beim Fernsehen nicht, oder?
Auch da würde ich sagen, es kommt drauf an. Also das alleine ist es schon mal gar nicht. Und ich würde immer sagen, Inhalte, über Inhalte definieren, daran arbeiten.
Die richtige Antwort, Herr Schreiber.
Ja, aber es ist meine feste Überzeugung.
So. Nein, das sehe ich ja auch so. Stimmt es eigentlich, dass Sie mit der Kanzlerin schon mal geflogen sind? Tomatensaft mit Angela Merkel getrunken haben
ja,
auf einem gemeinsamen Flug?
Ich habe das auch irgendwo als Zusammenfassung oder irgendwo steht es bei Wikipedia oder so.
Würde ich nie benutzen. Ich habe Frau Merkel selbst angerufen.
Das wollte ich damit nicht unterstellen. So ist es nicht ganz richtig. Ich habe sie auf einer Ostreise begleitet, aber nicht im Flugzeug, weil das schon voll war. Und ich war zu dem Zeitpunkt ohnehin als Korrespondent in Dubai. Das heißt, ich hätte eh nach Deutschland fliegen, also das machte gar keinen Sinn. Und deswegen bin ich, das machen aber manche Journalisten sowieso, individuell dahin geflogen, wo sie war und habe dann sie bei den Terminen begleitet.
Hat Frau Merkel Marhaba Flüchtlinge willkommen in Deutschland eigentlich schon mal geguckt? Wissen Sie das?
Was soll ich jetzt sagen?
Ja, oder nein?
Ich glaube schon.
Ja, das ist doch nicht schlecht. Und was hat sie Ihnen dazu gesagt?
Nein, sie hat mir gar nichts gesagt, das nicht.
Ich glaube, sie hätte Ihnen was getwittert, wie das Trump jetzt macht.
Twittert die Kanzlerin? Nein, da haben Sie mich jetzt aber... Nein, ich glaube nicht. Ne,
mal oder? Überlegen. Ich glaube, Ihr Pressesprecher twittert
genau,
mehr
richtig.
als Sie.
Ich glaube, sie ist bei Facebook, aber nicht bei Twitter, wenn ich das richtig...
Was heißt das denn jetzt eigentlich, wenn man von einem privaten zu einem öffentlich-rechtlichen Sender wechselt? Ist es noch ein großes Ding? Glauben Sie, es gibt in den Arbeitsabläufen noch einen großen Unterschied? Denn bisher waren Sie bei NTV und wechseln jetzt zur ARD. Zamperoni hat ja gerade gesagt, Ingo Zamperoni, das ist das Format aktuell, ja, ARD aktuell, wo man sich auch so ein bisschen ausprobieren kann?
Ja, also ich bin insofern schon in freudiger Erwartung, aber auch, auch gespannt, wie sich das im Alltag darstellt, weil natürlich die Struktur, das kann man schon von außen draufblickend sagen, wesentlich größer ist als jetzt bei NTV sowieso. NTV ist Teil der RTL Group, also auch da gibt es ein größeres Gerüst oben drüber, aber trotzdem, das kann man, glaube ich, von der Komplexität der Struktur, aber auch von den Möglichkeiten, die sich damit bieten, gar nicht vergleichen. Ich glaube aber andererseits, insofern ist die Frage sowieso gut, aber ich glaube, dass die Abläufe in vielen Redaktionen sich inzwischen tatsächlich ähneln.
Hat die ARD andere Quellen nochmal, um eine Situation politisch zu beantworten
als
die Privatsender?
Das sicherlich. Ich glaube, sie hat ja sogar das größte Korrespondentennetz der Welt, wenn ich das so richtig
im
Kopf habe.
Ich wollte nur dezent den kleinen Hinweis geben.
Ja, und das sind natürlich Dinge, da guckte ich bisher, also jetzt muss ich am Präteritum sagen, schon neidisch drauf, weil das ist natürlich was ganz Tolles, wenn man Leute überall sitzen hat. Zum Beispiel jetzt auch das dramatische Beispiel mit dem Breitscheidplatz und dem Anschlag hier in Berlin. Weiß ich noch, die konnten sofort auch nach Polen schalten. Also die hatten innerhalb von 5 Minuten jemanden dort, weil da eine Korrespondentin ist. Die Möglichkeit hatten die Kollegen jetzt vom Privatsender so eben dann nicht. Ne? Also das ist natürlich eine großartige Möglichkeit.
Jetzt geht's ja am Samstag los. Haben Sie in Ihren Schreibtisch schon gesehen? Den Arbeitsplatz?
Ich habe ihn schon gesehen, ja.
Also Sie hatten schon einen kleinen Rundgang. Ist jetzt nicht alles nur ein großes Ministerium, wollte ich gerade sagen. Mysterium.
Nein, ich war schon mal da und habe auch das Studio gesehen und die Redaktion, genau.
Gab es eigentlich ein Casting?
Ja, also man wird natürlich nochmal geschaut, wie das aussieht, wenn man
Sie
da
auch,
steht.
Sie haben ja am Anfang der Sendung gesagt, dass Sie eher ruhig sind, ja, und wer politischer Journalist ist, weiß natürlich, bei Aktualität kann immer was passieren, da ist ein ruhiger Blutdruck nicht schlecht, aber sind Sie dann vor so einem Casting aufgeregt gewesen? Nein, ich ahne schon.
Es geht. Also es ist natürlich insofern auch dann doch eine Prüfungssituation, wobei ich glaube, also das wissen Sie ja also auch, ja, also es geht ja häufig einfach darum, wen will man da sehen. Also das hat ja wirklich, es hat nur begrenzt was damit zu tun, wie gut oder schlecht man das in der jeweiligen Situation macht. Es ist ja, passt das von der Farbe, von der Person rein, und das macht man nicht besser, indem man mehr Gas gibt oder so. Das ist einfach so.
Ich merke schon, Sie sind so ein bisschen bescheiden und doch sehr zögerlich, wenn wir über Sie selbst sprechen, lieber Konstantin Schreiber. Wir werfen nochmal nach Ich und Ich vom selben Stern einen Blick auf die arabische Welt, auf die aktuelle Politik. Und ich freue mich, dass Sie heute beim hr3-Talk unser Gast des Tages sind. Gleich mehr mit Ihnen. Unser Man ist heute als Gast des Tages Konstantin Schreiber, ab Samstag bei der ARD, Journalist und Moderator. Jetzt können Sie es auch nicht mehr verpassen, also nichts mehr anderes vornehmen fürs Samstag. Das haben Ihnen so viele Leute jetzt gesagt. Sie sprechen Arabisch. Wir haben Ihr Buch Marhaba Flüchtling, auf jeden Fall etwas kurz heute auch darüber gesprochen. gesprochen, ist angesprochen. Ich würde gerne nochmal mit Ihnen einen Blick werfen auf die arabische Welt. Wir haben vorhin ja schon gesagt, es begann alles mit dem arabischen Frühling. Ja. Die Hoffnung wuchs und wenn wir heute auf die Länder blicken, Libyen, Syrien, Failed States, Ägypten, diktatorische Züge, Jordanien ist vielleicht noch ein Anker, ja. Und wenn Länder wie Iran, Türkei und Russland jetzt im arabischen Raum für Frieden sorgen wollen, das haben wir uns vorhin schon gefragt, ist das nicht auch ein bisschen zynisch?
Na ja, zuerst mal lehne ich inzwischen komplett diesen Begriff arabischer Frühling ab. Also das hat, wenn man jetzt auch diesen historischen Einschnitt, den es für die Region bedeutet hat, nichts mit Frühling zu tun. Das war eine arabische Revolution, die auch noch im Gange ist, wenn man so möchte. Das sind ja die Fortsetzung dieser Umstürze, die wir da erlebt haben.
Aber trotzdem, selbst wenn Sie den Begriff natürlich ablehnen, bleiben wir bei dem Begriff der Hoffnung, die ja damit eben auch verbunden war. Gibt es in Ihren Augen Hoffnung für diese Region?
Naja gut, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Geschichte erstmal als unendliche Zeitschiene weiterläuft, dann wird es irgendwann auch wieder andere Möglichkeiten und Perspektiven geben. Die Frage ist halt wann und ob Hoffnung für die Menschen jetzt erstmal unmittelbar besteht oder diese Menschen dort Hoffnung haben, dass sie das noch erleben werden. Da kann ich eher aus dem Gesprächen und aus dem, was ich beobachte, sagen, nein. Also das, was sich als Mainstream abzeichnet, ist eher so die Vorstellung, dass es noch nicht mal, das Schlimmste ist noch nicht mal erreicht. In ganz vielen Ländern.
Und das kann man sich eigentlich kaum vorstellen bei den Bildern, die wir dann eben tatsächlich auch sehen. Und wie will man nach einem Blutbad wie in Syrien dann nach so einer Zerstörung wieder etwas aufbauen? Das ist doch sicherlich eine Frage, die sich dann auch viele stellen.
Ja, also es gab ja auf kleinerer Ebene, wenn man so möchte, das Beispiel im Libanon, das ja auch einen blutigen Bürgerkrieg erlebt hat, der 15 Jahre gedauert hat. Ich war relativ kurz nach dem Bürgerkrieg tatsächlich damals ja auch in Beirut im Libanon. Meine Güte, also da stand nichts mehr. Also das war auch, wie ich mir das jetzt in Syrien in vielen Städten vorstelle, es ist eigentlich gar nichts mehr da, was man noch zerbomben oder zerschießen kann. Und der Libanon kämpft ja bis heute damit, diese Schäden immer noch zu beseitigen und das Land aufzubauen. Und jetzt in diesem großen Maßstab in Syrien, das ist etwas, also man muss sich das mal vorstellen, wenn ein Kind irgendwie 2009, 2010 geboren wurde in Syrien. Das
kennt es nur Krieg.
Es kennt nur Krieg und die Perspektive ist auch, es wird dieses Land im Zweifel sein ganzes Leben nicht in einem funktionierenden Zustand erleben. Selbst wenn es irgendwann jetzt in naher Zukunft, wovon ich nicht mehr ausgehe, eine Lösung dafür gibt. Und das ist schon also tragisch.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf diesen Ansatz, Iran, Türkei und Russland wollen jetzt im arabischen Raum für Frieden sorgen. Mhm. Der russische Einfluss war ja gering. Jetzt ist Putin wieder der große Player. Was heißt das für die Region in Ihren Augen, mit Ihrem journalistischen Blick?
Naja, also ich finde, was Putin in Russland installiert hat als System und wie er auch auftritt und wenn wir jetzt auch hören, wie im Internet da offenbar Propaganda oder gezielt Einflussnahme genommen wird, das ist alles also fürchterlich ekelerregend. Gleichzeitig hat er die Werf gehabt, die viele im Westen nicht gehabt haben, zu sagen, man muss in diesen Konflikt eingreifen. Auf seine Weise, das ist nicht das, was richtig ist und auch nicht in unserem Sinne, aber ich glaube, was man in Libyen sich noch getraut hat, zumindest mit Lufteinsätzen, das hat halt kein westlicher Staat oder der Westen als Gruppe insgesamt sich eben in Syrien nicht getraut.
Haben wir zu lange zugeschaut?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Zu denken, dass man einen Konflikt, der rein geografisch schon so zerlaufen ist auf der Landkarte, also wo die Konfliktparteien sich teilweise auf der anderen Straßenseite gegenüberstehen und also wo wirklich Kämpfe auf dem Boden stattfinden von Haus zu Haus, zu denken, das kann man am runden Tisch in Genf lösen. Ich glaube, das ist naiv. Und kein Mensch möchte nach den Erfahrungen in Afghanistan und im Irak eigentlich einen Krieg in dieser Region anfangen oder da reingehen, das verstehe ich irgendwo. Aber wenn man sich das eben anschaut, wie dort die Menschen abgeschlachtet werden und wie komplex es ist, dann fürchte ich, gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und das macht Putin jetzt auf seine Weise. Ja, und das ist eigentlich das Tragische.
Mhm. President-elect in den USA, Donald Trump, kommt jetzt in diesen Tagen ins Amt. Was heißt das für den Einfluss der USA auf den arabischen Raum?
Tja. Naja, im Grunde ist es
jetzt... Schweres Atmen bei Ihnen, Herr Schreiber. Ja,
ja, also ich rätsel bei Trump auch selber noch, so wie ganz viele, was heißt das denn jetzt, wenn er dann wirklich auch am Hebel sitzt und entscheiden muss, wie viele Berater gibt es, die da trotzdem noch vernünftige Politik irgendwie auf die Gleise bringen können. Das kann ich viel weniger abschätzen als noch die Amerika-Experten, die gerade darum rätseln. Aber das ist natürlich die große Frage. Also ist er dann das kleine Rumpelstilzchenkind, so wie er in den Pressekonferenzen auftritt? Und
das wundert mich eigentlich. Da muss ich nochmal, Entschuldigung, dass ich da in den Satz nochmal reingehe. Wir haben ja alle gesehen, wie er mit dem Kollegen von CNN umgegangen ist und Fake News und auf ihn gezeigt hat und gesagt, ihre Fragen beantworte ich nicht. Hätten da nicht eigentlich alle Kollegen sagen sollen, wir stehen geschlossen auf, wir gehen und hätten nicht drüber berichtet. Ja, was wäre dann eigentlich?
Tja, das ist eine gute, also ich...
Auch eine Vision, ne?
Ja, als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, warum lässt man sich das gefallen?
Noch einen Schritt weiter, an den wir uns gewöhnen. Und wann zieht man eine Reißleine und sagt so nicht? Hätten alle nicht drüber berichtet, wäre es ja eigentlich die größte Katastrophe für ihn gewesen.
Ja, ja, also und es verfängt dann trotzdem auf eine gewisse unverschämte Art und Weise. Also sowohl ein paar amerikanische Kollegen sogar, die ich hier in Berlin mal gesprochen habe, die sagten auch, er ist halt unterhaltsam. Das ist doch schlimm. Also wenn das Resümee aus so einem Auftritt ist, zu sagen, er ist unterhaltsam.
Also das faszinierende Gruseln mit so einem leichten Gänseschauer, mit dem wir zuschauen, aber das kann doch eben auch heißen, vielleicht reden wir da gleich nochmal drüber, wir gewöhnen uns daran, dass öffentliche Personen, die eigentlich Vorbilder sind, Führungspersönlichkeiten, verrohen in der Sprache und über 140 Zeichen miteinander kommunizieren.
Ja, nicht nur das
macht
nicht
doch
nur,
was mit uns.
Genau, nicht nur dran gewöhnen, sondern es wird Politikstil. Also weiter gesponnen. Ich war vor 3 Tagen in Frankfurt zufälligerweise und saß
da.
Saß da in einem Taxi und der Taxifahrer, er sagte auf einmal auch, ja, so verkehrt ist der Trump ja nicht. Der sagt ja, was er denkt. Selbst bei uns nehmen Menschen das offenbar so wahr. Und wenn es schon so weit ist, dass hier Leute, denen wir begegnen, denen wir in Taxis begegnen oder so, das irgendwie als gut oder richtig empfinden, das heißt, da wächst ja auch eine Erwartungshaltung.
Aber wenn wir alle sagen, was wir denken, ist man doch eigentlich unerzogen, oder?
Ja, eben. Also das ist ja vielleicht eine zivilisatorische Leistung auch, man nicht permanent sagt,
nicht
was man denkt.
Nicht im Fahrstuhl zu sagen, mein Gott, ist der kräftig oder so.
Ja, es ist vielleicht so eine überschießende Abwehrreaktion gegen das, was, ich glaube, viele empfinden eben schon das Handeln von Angela Merkel als sehr analytisch in vielen Dingen. Und vielleicht wünscht man sich mehr Emotionen.
Ja,
das kann es ja vielleicht sein.
Manchmal kann die Analyse auch nicht schaden. Gleich sind wir wieder im Gespräch, lieber Konstantin Schreiber. Es war keine schlechte Idee, glaube ich, Sie einzuladen heute, Konstantin.
Das beruhigt mich nach 2 Stunden.
Ja, das denke ich auch, wäre schlimm, wenn mein Fazit jetzt ein anderes wäre.
Genau.
Ja. Sie waren ja ganz schön auf Promotour jetzt so in den letzten Tagen. Haben Sie es eigentlich erwartet, dass das Interesse so groß ist an Ihnen?
Ja, es hat mich in der Tat auch ein bisschen überrascht. Das zeigt aber schon, also mir auch, dass diese Marke Tagesschau tatsächlich irgendwie doch noch richtig, richtig hell strahlt.
Muss ich mir Sorgen machen jetzt um Ihre Work-Life-Balance, dass das alles schön im Gleichgewicht bleibt mit dem neuen Job?
Es ist schon wieder mehr ins Gleichgewicht geraten. Es war eher so zwischendurch, dass ich sagen würde, das war zur einen Seite etwas verrutscht. Im Moment geht es eigentlich ganz gut.
Ja, okay. Wodurch ist es verrutscht? Einfach durch die Jahre 2015 und 2016.
Genau, durch die Taktung, in der da Sachen passierten mit den Projekten, die wir gemacht haben. Das war zwischendurch schon ganz schön
dann
viel.
Dann haben ja Ihre Kinder, oder ein Kind haben
ein
Sie
kind.
Richtig, in der Zeit Zähne bekommen, laufen gelernt,
richtig.
Krabbeln und das haben Sie gar nicht verfolgen können.
Ja, doch schon irgendwie, aber wir sind ja beide berufstätig, meine Frau und ich. Und das war dann schon Jonglieren mit, wie kriegen wir das alles unter einen Hut.
Und nochmal zur Elternzeit, die haben Sie sich ja genommen. Kleine Frage, warum lohnt sich das für Männer?
Ja, weil es einfach eine ganz andere Welt einem erschließt. Also Kinder verändern einen ja sowieso, weil Dinge auf einmal wichtiger werden und andere Sachen unwichtiger. Das ist tatsächlich, also so abgedroschen es klingt, das ist schon so.
Das letzte Abenteuer, sag ich ja immer.
Das letzte Abenteuer?
Das letzte wahre Abenteuer.
Ja, neulich ich habe jemanden gehört im O-Ton, der sagte, Enkelkinder sind der Dessert des Lebens. Da dachte ich, das kann auch nochmal so ein Abenteuer vielleicht sein.
Dafür bin ich noch zu jung, Herr Schreiber.
Ja, aber dann kommt noch ein Abenteuer irgendwann.
Ja, genau. Also wir sind schon mittendrin in unserem Fragenhagel am Ende beim hr3 Sonntagstalk hier mit Bärbel Schäfer. Ich fange einen Satz an und Sie machen ihn vielleicht zu Ende. Ich kann super IKEA-Regale zusammenbauen, weil...
Meine Frau mir dabei hilft.
Weil, wenn ich Falafel esse, dann müssen sie unbedingt schmecken wie in?
Im Libanon.
Was wäre eine Meldung, die Sie gerne in der Tagesschau vorlesen würden?
Man hat eine Heilung gegen Krebs gefunden.
Oh, das wäre nicht schlecht. Was mögen Sie denn an Hessen? Sie haben gesagt, Sie waren vor ein paar Tagen hier in Frankfurt. Was verbinden Sie mit Hessen?
Reichtum.
Es gibt auch andere Ecken. Wahlen 2017 stehen an, in Europa, bei uns natürlich auch. Wie geht die Wahl aus in Frankreich? Prognose.
Ich lag bei beiden Prognosen, bei Brexit und bei Trump, falsch. Insofern sage ich jetzt mal Marine Le Pen in der Hoffnung, dass ich da auch falsch liege.
Und die Wahlen in Holland?
Tja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Geert Wilders da wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen.
Sind wir noch zu ruhig in Europa, wenn man sich diese politischen Situationen anschaut? Wir gucken ja immer in den arabischen Raum, über den wir heute auch viel gesprochen haben.
Absolut, absolut. Also ich finde ja gerade das Beispiel Ungarn ist ja erschreckend, was sich da seit vielen Jahren abspielt. Das ist ja nichts Neues. Ne? Also das ist mitten unter uns und das ist politisch ganz, ganz düster.
Was sollten wir über Syrien wissen, ein Land, in dem Sie mehrere Monate gelebt haben als Jugendlicher, was in den Nachrichten nicht vorkommt?
Zu wenig kommt darin vor, dass dort auch die Wiege unserer westlichen Kultur letztlich liegt.
Was ziehen Sie eigentlich an am Samstag? Schon vorbereitet, schon rausgelegt?
Da haben es ja Männer sehr viel leichter als Frauen.
Na, die Krawatte, das kann ein Markenzeichen werden.
Also keine Krawatte mit Tierchen drauf oder so, sondern einfarbig.
Oh Gott, Hilfe.
Ja, genau. Einfarbig und ganz einfaches Hemd und dunkler Anzug.
Müssen Sie sich so ein Abschlusswort überlegen? Sowas wie
bei der Tagesschau ja nicht.
Ach so, ja, stimmt. Genau, das müssen Sie ja nicht. Bei Bärbel war es heute.
Nett wie immer, würde ich schon fast sagen. Wir hatten ja schon mal ein sehr schönes Gespräch.
Ja, dann freue ich mich auf unsere nächste Begegnung. Wann auch immer, wo auch immer. Und wir sind gespannt. Wir haben ja beide gesagt, die letzten beiden Jahre waren politisch so schnell und so turbulent. Wir wissen eigentlich gar nicht, was noch kommt. Also wir haben genug Gelegenheiten, dass wir beide uns wiedersehen, oder?
Ich hoffe. Sehr.
Okay, danke.
Freuen.
Alles Gute für Sie. Und wir gucken
danke.
Natürlich am Samstag. Ist klar. Ja.
Jetzt ist der Druck natürlich hoch.
Ja, jetzt ist endlich. Dankeschön, Konstantin Schreiber.
Gerne.
Und wie immer Ihre Sendung oder die Sendung mit Ihnen als Podcast ab heute Nachmittag. Tschüss, Gruß nach Berlin.
Tschüss, danke.
Ciao.
Dann.